Sie war Influencerin, YouTuberin, Podcasterin und Unternehmerin. Auf YouTube hat sie über 120.000 AbonnentInnen und auf Instagram hat sie über 26.000 Follower. Social Media war ihr Job und dann ist sie von der Online-Bildfläche verschwunden. Jetzt ist sie auf Social Media zurück und heute bei Greatest Who Talk zu Gast. Die Rede ist von Michelle Danzinger. Herzlich willkommen zu Greatest Who Talk, deinem Podcast für kreative Köpfe, die ihre Passion zum Beruf machen möchten oder schon dabei sind. Praktische Tipps, inspirierende Insights und packende Stories bekannter Creatives mit deinem Host Iris. Hi liebe Michelle, schön, dass du hier bei Greatest Who Talk heute zu Gast bist.
Hallo, freut mich.
Ich habe dich damals, ich glaube das war circa 5 Jahre her, auf YouTube entdeckt, weil du ja eine der wenigen österreichischen oder sogar wienerischen YouTuberinnen warst. Und ich habe, glaube ich, deine Thrift Flip und Outfit Idea Videos in der Minute geschaut, in der sie online gekommen sind. Also das war so mit 15 einer meiner Main-Kanäle, die ich verfolgt habe. Jetzt bist du aber viel mehr als unter Anführungszeichen nur eine Influencerin, obwohl das ja auch ein Fulltime-Job ist.
Ja, genau.
Du bist ja auch Unternehmerin, du hast ein eigenes Label. Erzähl doch super gern mal, wie und wo hast du angefangen und wo stehst du jetzt?
Super, super gerne. Also auch an alle Zuhörer mal. Hi, mein Name ist Michelle Danzinger. Ich habe schon super früh angefangen, auf YouTube Videos zu veröffentlichen, auch ungefähr so mit 15. Und dort dann einfach nur mein Hobby ausgelebt. Und irgendwie hat sich das dann über die Zeit einfach entwickelt, dass es dann irgendwie zu einer Branche geworden ist, wo auch Geld geflossen ist, wo man auch wirklich dann seinen Lebensunterhalt damit verdienen konnte. Und ich bin da eigentlich eher reingerutscht, so von einem Tag auf den anderen gefühlt. Und dann habe ich mich auch sehr früh selbstständig gemacht, also eigentlich schon ja mit 18, beziehungsweise ich musste teilweise schon für Sachen mit 17 Dinge nachbezahlen, Sozialversicherung und sowas. Ja.
Scary.
Scary, sehr scary. Also ich war wirklich, wenn ich zurückblicke, so jung noch und wusste einfach überhaupt nicht, was musste ich angehen, was muss ich machen, Steuern, Steuerberater, Sozialversicherung, all diese ganzen Sachen sind, glaube ich, für jeden, egal in welchem Alter, sehr einschüchternd, ja, wenn man das erste Mal hört. Und genau, dann habe ich mich früh eben selbstständig gemacht als Influencerin, habe das dann noch ein paar Jahre so gemacht, also hauptsächlich YouTube eben als meine größte Plattform und dann Instagram. Ich überlege gerade, ein bisschen Twitch habe ich gemacht, also mich noch auf anderen Plattformen ausprobiert, aber es waren so die Hauptplattformen für mich. Und dann habe ich tatsächlich mir überlegt, okay, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr machen. Ich möchte nicht, dass das jetzt mein einziges Standbein ist, ja, weil man natürlich da schon von Anfang an oft gehört hat, ja, Social Media ist so ein unsicherer Beruf und was machst du, wenn du älter wirst? Und ich finde das irgendwie sehr spannend, jetzt zu beobachten, wie die Leute älter werden und wie sich die Plattformen entwickeln.
Ja, da ist auch auf jeden Fall voll der heftige Change und auch voll der, ja, Umschwung gerade. Das ist ja auch, ja, so ein bisschen, ich würde fast sagen, ein Generationenwechsel. Also ich habe das Gefühl, die Personen, die jetzt gerade diese Plattformen erobern, sind zum Teil noch viel jünger. Ja. Also die sind, keine Ahnung, 13, 14. Ich weiß nicht, was ich mit 13 gemacht habe. Also ich könnte es dir nicht sagen. Ich glaube, da hatte ich noch nicht mal mein erstes Smartphone. Meine Eltern waren super streng. Ich hatte dann zwar vielleicht ein Smartphone, aber ich durfte voll lang kein WhatsApp haben, weil das ja irgendwie in diesen Datenschutzerklärungen so drinnen stand.
Oh ja.
Also das war wirklich crazy im Vergleich zu jetzt.
Vor allem, wie schnell sich das entwickelt. Ich weiß noch, meine allererste Social-Media-Plattform war Facebook. Und ich war noch zu jung. Also ich glaube, man durfte sich erst ab 13 bei Facebook, ja, anmelden. Ich war 12, habe mich älter gemacht. Und da war es früher schon so ein Riesenthema, gib niemals deinen vollen Namen irgendwo an.
Ja.
Und heutzutage ganz andere Geschichte. Also es hat sich so gewandelt. Und wie du sagst, es sind neue Influencer da, so eine neue Generation, die sehr jung ist, die Plattformen, würde ich sagen, durchgespielt haben gefühlt. Ja. Aber ich finde es auch sehr spannend zu beobachten, wie Leute von damals immer noch mit dabei sind. Also man hat eben früher öfter gehört, ja, was machst du, wenn du älter bist, wenn du, willst du noch mit 35 YouTube machen? Und jetzt sieht man sich die Leute an und denkt so, ja, die Leute posten immer noch. Ja. Also nehmen die Leute einfach in einem anderen Lebensabschnitt mit. Und die Community, die sich die Menschen aufgebaut haben, die wächst einfach mit denen und wird älter. Natürlich verlieren ein paar Leute das Interesse, aber es ist gar nicht so, wie sich die meisten das, glaube ich, damals vorgestellt haben.
Ja, ich glaube, früher, also als ich sagen wir mal, 15 war, war das auch für meine Eltern voll neu. Also diese ganzen Social-Media-Plattformen, Instagram. Mhm. Meine Eltern wussten voll lang nicht, was es genau ist und deswegen durfte ich auch keinen Account haben. Ich habe ihn dann, ich hoffe, meine Mama hört sich das nicht an, aber ich habe ihn dann einen geheimen Account erstellt und da habe ich natürlich auch nicht meinen ganzen Namen gemacht, weil meine Mama immer so niemals seinen ganzen Namen im Internet posten, Iris. Und das hat sich halt schon stark verändert. Wie haben deine Eltern damals darauf reagiert, dass du gesagt hast, mit 17, du musstest irgendwie schon nachzahlen für die Sozialversicherung. Mit 18 hast du sofort ein Gewerbe angemeldet. Habe ich auch so gemacht. Mhm. Meine Mama hat es gefeiert, mein Papa fand es ein bisschen gruselig, glaube ich.
Ja, ich glaube, vor allem, wenn die eigenen Eltern zum Beispiel nicht selbstständig sind, dann ist es auch nochmal so eine andere Ebene von Sorge. Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ganz am Anfang habe ich auch meinen Account, also auf YouTube, geheim erstellt und habe mir dann so ein Ziel gesetzt von wegen, ja, wenn ich 5000 Abonnenten habe, dann erzähle ich meiner Mutter davon oder sowas. Also sozusagen, um was vorweisen zu können, dass irgendwas da ist und dass sich Menschen das anschauen. Und meine Mutter hat das damals eigentlich sehr gut aufgenommen, also natürlich, man macht sich Sorgen irgendwo. Aber ich bin durch sie damals auf die Idee gekommen, mit YouTube
wirklich
anzufangen. Ja.
Das ist total ungewöhnlich, oder?
Extrem. Also sie hat mir nicht gesagt, mein Kind macht das jetzt, sondern sie hat mir halt Videos, also sie hat mir eigentlich YouTube gezeigt und dass Leute dort Tutorials und Videos von sich selber hochladen. Also vielleicht kennst du Michelle Phan.
Ja.
Also eine der ältesten sozusagen, also sie selber ist nicht alt, aber sie hat sehr, sehr früh begonnen, auf YouTube hochzuladen, Make-up-Tutorials und ist extrem viral gegangen und sehr großer Account geworden. Und meine Mutter hat mir eben ihre Videos gezeigt, weil sie eben auch Asiatin ist und Michelle heißt und hat mir halt eigentlich ans Herz gelegt, schau, sie macht so kreative Sachen, das wird eigentlich auch zu dir passen. Und irgendwie, dann haben wir ihre Sachen angeschaut und dann langsam deutschsprachige Leute. Und dann hatte ich so das Bedürfnis, irgendwie nach außen zu zeigen, dass ich auch da bin. Und dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Ja.
Mega, mega cool. Und du hast dir dann, nachdem du schon eine relativ große Reichweite hattest, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, dann auch dein eigenes Label ins Leben gerufen. Ich kann mich erinnern, du hast, glaube ich, sogar mal ein Pop-up gehabt oder einen eigenen Laden quasi.
Genau.
Magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen und ein bisschen drauf eingehen, wie sich das entwickelt hat? Wie hattest du die Idee dazu überhaupt? Also du hast ja schon gemeint, du würdest dir gerne ein zweites Standbein aufbauen, aber kam diese Passion für Mode, also das kenne ich ja schon durch YouTube, also wie gesagt, deine Style-Videos, mega. Aber wie bist du dann auf die Idee gekommen zu sagen, hey, ich möchte eigene Mode machen?
Also es war eigentlich schon immer so ein Kindheitstraum. Ich glaube, das sagen viele Leute, die sowas ins Leben rufen. Und als Kind habe ich einfach schon super gerne so Mode gezeichnet. Aber als ich dann gecheckt habe, okay, du musst lernen, wie man Schnittmuster zeichnet, wie man eine Nähmaschine bedient, ja, habe ich relativ schnell aufgegeben. Also das war dann nicht mehr wirklich in meinem Kopf. Ich mochte Mode immer, aber halt wirklich selber Dinge zu produzieren, das war für mich einfach so außer Reichweite, dass ich da dann nicht mehr wirklich dran gedacht habe sozusagen. Ja, also so um 2020 rum, während dem Lockdown, habe ich mir eine Nähmaschine gekauft und habe dann angefangen, mir selber Nähen beizubringen, also als neues Hobby. Ich habe aus alten Sachen neue genäht, aus Secondhand-Sachen auch wieder neue Designs gemacht und habe gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich habe es damals vielleicht ein bisschen überdramatisiert. Und habe dann eben schon überlegt, eigene Designs zu machen. Aber mir hat irgendwie noch so diese Brücke gefehlt, dieser Step, um wirklich ein eigenes Label aus dem Boden zu stampfen, wo man eben mehrere Stückzahlen verkauft. Und tatsächlich durch einen Zufall, durch ein Model, das früher eine Zuschauerin von mir war, hat sich das dann ergeben, dass Bekannte von ihr, wo sie ein Praktikum gemacht hat, dann auf mich zugekommen sind, weil sie eine Person des öffentlichen Lebens gesucht haben, die eine Fair-Fashion-Marke gründen möchte.
Wie
mit
cool.
Ihnen. Genau.
Wow.
Also das hat dann so ausgesehen, dass sie den logistischen Part übernommen haben und ich den ganzen Marketing, Branding, Content, Design,
also
Website.
Quasi alles, was kreativ ist und nichts mit Logistik zu tun hat, war deine Aufgabe.
Genau.
Und hast du das ganz alleine gemacht?
Ja, tatsächlich schon. Also es war wirklich so, also sie waren, würde ich sagen, das fehlende Teil, was mir noch gefehlt hat. Also ich würde sagen, meine Fähigkeiten sind sehr breit gefächert, deswegen war das auch möglich. Ich glaube auch, dass das nicht jeder einfach so kann, also ohne Team sozusagen. Ja. Und sie haben mir dann sozusagen die Kontakte hergestellt zu den Produktionsfirmen und zu teilweise Designern und dann Fittings organisiert, die Samples, Stoffsamples bestellt, was kann man wofür verwenden, dass ich dann auswählen kann und solche Sachen. Genau. Und dann natürlich eben die finale Produktion, den Stoff geordert und alles drum und dran. Und wenn die fertigen Teile dann da waren, dann ging noch mal viel mehr von meiner Arbeit los sozusagen. Und genau, da habe ich dann 2020 meine erste eigene Kollektion rausgebracht. Das war die Capsule Collection. Also da habe ich mich entschieden, für sehr zeitlose Stile zu gehen, weil Fair Fashion natürlich auch so lange wie möglich halten soll und trotzdem auch so variierbar wie möglich sein soll. Ich muss auch persönlich sagen, mit dem Blick heute hat das nie so ganz meinem Wesen entsprochen. Also es war die logische Entscheidung eher. Okay. Ich habe auch bei jedem Teil geschaut, dass es eben Basics mit einem Twist sind. Es gab Dinge wie zum Beispiel, dass man die Länge einer Hose mit Magneten verkürzen konnte, dass sie wirklich sehr kleinen Leuten, aber auch Leuten bis zu, weiß nicht, 1,90 gepasst hat.
Wow, das ist echt ungewöhnlich auch, oder? Also das ist dann auch ein voll der USP.
Ja, eigentlich schon. Also die hat sich auch am besten verkauft, davon haben wir auch keine mehr. Und ja, Stoffe hochwertig ausgewählt, logischerweise alles fair produziert, fair hergestellt vom Stoff bis hin zur Produktion. Und ja, auf meiner Seite war es vielleicht nicht so viel, aber ich habe sehr viel für Lau gearbeitet. Also ich muss sagen, nochmal um zu dem Thema mit dem Standbein zurückzukommen, dass das Label eigentlich eher ein sehr teures Hobby ist und nicht wirklich was, womit du viel Geld verdienen kannst. Also das habe ich einfach für mich jetzt gemerkt über die Jahre hinweg. Ich habe sehr, sehr viel reingesteckt, hatte dann eben auch diesen Pop-Up-Store. Wir haben auch, ich glaube, 2-3 Mal beim Neuburgassen-Flohmarkt immer Pop-Up gehabt, wo wir dann günstigere Teile verkauft haben. Angefangen habe ich ja eigentlich mit Vintage-Mode, die ich verkauft habe und auch Sachen, die ich selber umgenäht habe. Und dann ist es eben übergeschwappt zu den komplett neu produzierten Fernteilen. Und eine ganze Zeit lang haben wir eben beides gleichzeitig noch verkauft. Mittlerweile haben wir die Vintage-Sachen rausgenommen, weil wir uns ein bisschen anders orientieren wollen. Und einen Pop-Up-Store hatte ich eben auch ungefähr ein Dreivierteljahr beim Volkstheater. Das war eine Fläche in einem Concept-Store. Und von der Location super gut und da auch alles selber aufgebaut, die Regale alles selber zusammengeschraubt und super viel Arbeit reingeflossen. Und da habe ich dann aber auch so nach einem Dreivierteljahr gemerkt, okay, die Arbeit, die reinfließt, das Geld, was reinkommt, das rentiert sich nicht. Das meiste, was ich verkauft habe, waren eben Vintage-Sachen. Und es, ja, ich habe sehr viele Learnings draus gezogen und dann eben dort auch einen Cut gemacht. Und ich finde, es ist super wichtig, einfach seine Erfahrungen aus diesen Dingen zu ziehen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Dass man auch nicht alles immer auf Krampf bis zum Ende durchziehen muss, wenn man merkt, okay, das funktioniert vielleicht nicht so, wie man sich's vorstellt und dass es einem einfach Energie zieht und die könnte man einfach woanders besser investieren.
Und würdest du nochmal mit einem, also mit einem externen Partner, wie es bei dir jetzt dein Logistikpartner war, zusammenarbeiten oder würdest du sagen, du würdest es lieber from scratch mit deinem eigenen Team, angenommen, du hättest jetzt die Ressourcen, würdest du es dann lieber alleine machen oder würdest du wieder einen externen Experten dazu holen?
Also mittlerweile hat sich meine Meinung komplett geändert. Am Anfang hätte ich am liebsten alles komplett selber gemacht. Dann war ich extrem dankbar, dass ich eben meine Partner dabei hatte, die wenigstens den logistischen Part übernommen haben. Finanziert habe eben auch alles ich aus meiner eigenen privaten Tasche. Ja. Riesengroßes Investment. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, eigentlich wäre es mir sogar lieber, also jetzt ist die Brand schon da und die wird sich auch in eine andere Richtung entwickeln, auf jeden Fall in der Zukunft. Aber vom jetzigen Standpunkt fände ich eigentlich so Zusammenarbeiten mit Firmen besser, wo eigentlich so gut wie alles ausgelagert ist und die Firmen eben das nötige Kapital haben und die ganzen Kontakte und alles drumherum machen und das dann vielleicht so aufgeteilt ist, dass man selber einfach das Gesicht dafür ist und das bewirbt und die Marketingseite ein bisschen übernimmt und dafür halt einen Prozentsatz bekommt, weil das viel, viel sicherer ist. Ja.
Also Social Media war ja ein sehr, sehr großer Teil von deinem Job. Also du hast eben als YouTuberin gearbeitet, du hattest deinen eigenen Kanal und ich schätze, du hast ja auch dein Label über dich selbst vermarktet und promoted, oder? Also über deine große Instagram- und YouTube-Reichweite. Und dann hast du dich dazu entschieden, ein Jahr komplett von der Social-Media-Bildfläche zu verschwinden. Was hat dich dazu bewirkt oder was war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, stopp, ich muss jetzt mal weg von Social Media?
Mhm. Also ich habe sehr jung angefangen mit Social Media. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, dass jeden Tag hunderte von Menschen ihre Meinung zu mir, meinem Leben und was ich mache abgeben. Und das hinterlässt natürlich irgendwo auch seine Spuren. Also man lernt damit umzugehen. Aber es ist halt immer präsent gewesen, seitdem ich 15 war. Das muss man sich mal vorstellen. Jeden Tag, man denkt daran, man postet was. Und ich war einfach auch zu der Zeit, also die letzten Jahre allgemein, leider in einem Umfeld, was mir nicht so gut getan hat, also was mir sehr viel Energie gezogen hat. Und ich habe echt gekämpft und versucht, das trotzdem weiter aufrechtzuerhalten, aber das war mir irgendwann nicht mehr möglich. Also ich habe gleichzeitig noch das Label am Laufen gehalten und dann noch andere eben Standbeine aufgebaut. Zum Beispiel bin ich auch Videografin und habe unter anderem jetzt seit 1,5 Jahren so eine kleine Social-Media-Agentur gegründet. Und habe dann auch ein Jahr lang mein bisschen so ein Bein in Short-Term-Rentals gedippt. Und das alles halt gleichzeitig. Und dann war ich halt umgeben von Menschen, die mir jetzt nicht so gut getan haben. Und ich war einfach so ausgebrannt. Ich war so ausgelaugt, weil man einfach 5 Fulltime-Jobs, ich meine, das macht ja eh kein Mensch, der wirklich bei Sinnen ist.
Aber ich kenne das. Es ist verrückt. Ich glaube, man... Also ich persönlich bin auch so ein Mensch, ich mache mir immer mehr Arbeit, als es sein muss. Mhm. Also wenn mir jemand sagt so, hey Iris, ich brauche noch kurz deine Hilfe und ich bin eh schon so bis nach oben hin voll mit Arbeit, dann bin ich so, ja sicher, helfe ich dir, kein Problem. Du brauchst noch Fotos? Kein Problem, machen wir noch. Ich schiebe das noch irgendwo rein. Mhm. Deswegen, ich kann mir das, glaube ich, ein bisschen vorstellen oder zumindest ansatzweise vorstellen, wie es dir da gegangen sein muss. War das eine intrinsische Entscheidung? Also hast du für dich gesagt, okay, stopp, Social Media kann jetzt nicht sein? Oder war das vielleicht eher eine Empfehlung von deinem Umfeld zu sagen, hey, schau mal, wo du reduzieren kannst? Also wie bist du dazu gekommen, dass du diese Entscheidung getroffen hast?
Also mein Umfeld hat mir auf jeden Fall schon öfter geraten, irgendwas muss weg, das ist zu viel, du kannst nicht alles machen. Aber ich wusste halt irgendwie, nichts von dem war jetzt so stabil, dass es sich alleine tragen würde. Ja. Also es war so ein Zusammenspiel von verschiedenen Income-Streams und Social Media war eigentlich ein sehr großer davon, aber ich habe halt gemerkt, dass mir das gar nicht gut getan hat. Also einfach, ich war schon an einem Ort, wo ich mich mental nicht mehr so stabil gefühlt habe und dann kam eben dazu, dass Social Media extrem zahlenbasiert ist und ich habe meinen Wert irgendwann ziemlich an meinen Zahlen gemessen und mich damit sehr identifiziert, eben weil ich auch damit aufgewachsen bin. Und bei Zusammenarbeiten mit Firmen war es eben so, dass die Firmen dann halt eh verständlicherweise, die wollen eben das beste Budget rausschlagen, so wenig wie möglich ausgeben. Und der Klassiker. Und ich habe mein Management eben selbst gemacht und dementsprechend war ich es leid, irgendwann immer wieder für mich und meinen Wert einzustehen, wenn Firmen teilweise extrem dreist meine Arbeit und mich selber gar nicht wertschätzen. Und das hat dann auch irgendwie so an meinem, Wohlbefinden genagt, da jedes Mal zu sagen, hey, das ist mein Content, ich mache das seit so vielen Jahren, ist qualitativ hochwertig, so, ihr seid auf mich zugekommen, das ist meine Arbeitszeit wert. Und das war mir dann irgendwann alles zu viel, weil ich dann natürlich auch gemerkt habe, da meine Energie sich verändert hat und ich einfach nicht mehr ganz ich selber war. Also ich habe das Empfinden, dass ich einfach mein Glow irgendwie verloren habe über die Jahre. Das hat sich natürlich nach außen übertragen. Ich habe mich nicht mehr so wohl gefühlt vor der Kamera und ich war einfach nicht mehr dabei, eben jeden Tag Content zu machen. Habe viel weniger gepostet und dann auch irgendwie teilweise viele Sachen, wo ich mich gar nicht mehr zeigen wollte und sowas, sondern war ich, für mich war es einfach so, das ist einfach zu viel. So, ich bin nicht glücklich. Ich kann so nicht weitermachen. Ich push mich da die ganze Zeit, irgendwas weiterzumachen und merke aber, das Feedback ist jetzt auch nicht so gut, weil man spürt das einfach, ob jemand ganz bei der Sache ist und Spaß daran hat oder nicht. Und dann habe ich eigentlich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt eine Pause machen und mich auf die anderen Sachen konzentrieren. Habe ja eh genug davon. Und das habe ich dann gemacht. Und das war eine gute Entscheidung, würde ich sagen, ja.
Und war es für dich jetzt eine Herausforderung, offline zu bleiben? Oder, also vor allem, wenn du sagst, du hast mit 15 gestartet und du hast quasi Content produziert, du hast dich gezeigt, du warst präsent. War es dann irgendwie eine Umstellung plötzlich nicht mehr das Handy in die Hand zu nehmen und sich zu zeigen? Oder hattest du einen Privataccount? Also ich habe zum Beispiel auch einen Privataccount, der nichts mit meinem Business-Account zu tun hat. Hast du den noch betreut oder halt bespielt, um irgendwie in Kontakt zu bleiben mit vielleicht entfernteren Freunden oder so weiter? Oder hast du gesagt, okay, harter Cut, alles wird deinstalliert, mein Handy greife ich nur noch an, um zu telefonieren? Wie war das genau?
Also ich habe tatsächlich auch einen Privataccount, aber da folge ich eigentlich nur im Bekannten oder zum Beispiel so Sachen, die mir fürs Training was bringen. Und da habe ich dann aber auch tatsächlich die erste Zeit den überhaupt nicht verwendet. Also ich habe wirklich nichts mehr gepostet, ich habe die Apps nicht mehr verwendet und im ersten Moment saß ich so da und war, was mache ich jetzt? Also man hat so viel Zeit auf einmal. Also das klingt total absurd für Menschen, die jetzt nicht so viel Zeit auf Social Media verbringen und dauernd irgendwas posten. Ja. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Zeit langsamer vergeht. Und als hätte ich so viel mehr Freizeit, um jetzt irgendwas zu machen, um ein Buch zu lesen oder irgendwas anderes zu tun. Und es war extrem ungewohnt am Anfang. Aber es war gleichzeitig auch so ein befreiendes Gefühl. Also davor hatte ich immer dieses Gefühl, okay, ich muss jetzt was posten und wie kommen die Zahlen an? Und wenn die immer schlechter geworden sind, dann hat mich das so runtergezogen. Und da habe ich mir wirklich gedacht so, es ist mir jetzt egal, ich poste einfach nichts und wenn ich zurückkomme, ja, wenn die Leute weg sind, sind sie halt weg. Ich werde es mal wieder aufbauen können, wenn ich möchte. Und man muss sich selber einfach wichtiger sein. Man darf sich nicht so krass darin verlieren. Und genau, dann war ich eigentlich komplett off the grid und es hat mir echt gut getan, ja.
Also würdest du es wieder machen? Würdest du wieder, also angenommen, du merkst jetzt, okay, du kommst irgendwie in die Situation, dir geht's nicht gut, du hast irgendwie das Gefühl, du definierst dich wieder mehr über diese Zahlen und du hast das Gefühl, deine mentale Gesundheit leidet auch drunter. Würdest du es dann sofort wieder machen oder würdest du sagen, vielleicht hat das doch negative Folgen, eben dass du Leute verlierst und es hat jetzt doch nicht so gut funktioniert, das wieder aufzubauen, wie du es dir vorgestellt hast, jetzt wo du zurück bist? Was würdest du tun, wenn du jetzt wieder in diese Situation geraten würdest?
Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das nochmal zu machen. Nur definitiv natürlich dann noch von einem anderen Standpunkt raus, dass man das einfach dann auch kommuniziert und darauf eingeht und den Leuten Bescheid gibt. Also ich bin einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden, habe mich nicht mehr gemeldet, nirgendwo mehr hochgeladen. Und es war eigentlich so lieb, dass dann teilweise mir Leute geschrieben haben nach 3-4 Monaten, hey, wo bist du? Geht's dir gut? Ich habe an dich gedacht und halt wirklich viele oder dass sie mich vermissen und damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Also viele Influencer denken sich vielleicht, natürlich vermissen mich meine Follower oder so, aber ich war einfach an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, wem fällt das schon auf? Und es war irgendwie schön zu sehen, dass das so viele Leute waren, vor allem auch, wo ich dieses Reel gepostet habe, wo ich wieder zurückgekommen bin, die sich einfach für mich interessiert haben und sich auch gefragt haben, wo ich war und was ich mache und die meinen Content und mich als Person schätzen. Und das hat mir auch eben über die lange Zeit gefehlt. Und ich glaube, so vor allem in der heutigen Zeit, man gibt viel, viel weniger Feedback als früher. Ich weiß nicht, ob das nur mein Empfinden ist.
Oder ich habe auch wahnsinnig das Gefühl. Also ich habe auch das Gefühl, auch Feedback in Form von Kommentaren und Likes wird immer weniger. Ich glaube, das ist einfach, weil alle, vor allem sicher auch durch TikTok, also ich persönlich nutze kein TikTok, ich schaue auch fast gar keine Reels, also ich glaube, das ist sicher meinem Job zuzuschreiben, dadurch, dass ich Fotografin bin. Ich habe gern früher YouTube-Videos geschaut, aber so Reels, so 30 Sekunden sprechen mich persönlich meistens nicht so an, außer es ist eben eine Person, die mich interessiert, dann schaue ich es mir an, aber ich merke das schon, insgesamt habe ich das Gefühl, dass einfach durch dieses Swipen, das einfach schon so antrainiert ist, unter Anführungszeichen, einfach nicht mehr geliked oder kommentiert wird. Also das Feedback wird auf jeden Fall weniger, das Gefühl habe ich auch.
Okay, ja, also vor allem mit der Einführung von Reels ist mir das extrem aufgefallen. Ja. Also es hat vielleicht eine große Reichweite, schauen sich dann vielleicht, weiß nicht, 20.000, 30.000 Leute an. Aber die Like-Rate ist so minimal, auch im Vergleich zu Fotos, ist auch bei jedem zurückgegangen. Extrem spannend. Also auch, dass die Leute viel weniger das Bedürfnis haben, einen positiven Kommentar zu hinterlassen, sondern was mir eben daran aufgefallen ist, als ich dieses Reel gepostet habe, dass sich dann so viele Leute gemeldet haben, es gibt die Leute, nur die schauen sich das vielleicht an und denken sich so, oh, voll cool, kein Like, kein Kommentar, weg. Ich verstehe es eh. Aber ich glaube, wenn man halt eben so hinter der Kamera steht, dann ja, könnte man das vielleicht doch ein bisschen mehr gebrauchen, weil man vielleicht doch manchmal das Gefühl hat, dass sich einfach nicht wirklich so viele Leute dann doch dafür interessieren. Also ich finde, die Zahlen sind oft nicht so greifbar. Ja. Wenn da jetzt 2.000 steht oder 20.000 oder 100.000, es sind halt immer noch Zahlen. Aber wenn du so eine nette Nachricht von einer Person bekommst, die du nicht kennst, wo dann eben was Persönliches drinsteht, dass dein Content irgendwas bei denen auslöst, das bedeutet so viel. Und ja, ich fand das super schön, das mal zu beobachten, auch nach so einer langen Zeit, dass die Leute nicht einfach gegangen sind und mich vergessen haben sozusagen.
Und was war jetzt der konkrete Grund, dass du gesagt hast, du kommst wieder zurück? War das einfach, dass du das Gefühl hast, du hast deinen Glow zurück? Oder war das, weil du dir dein Social Media Standbein wieder aufbauen wolltest? Was hat dich dazu bewirkt, nach einem Jahr offline, off the grid, wieder auf Social Media zurück zu sein?
Also ich habe halt dieses Jahr wirklich leider eine der schwierigsten Zeiten in meinem ganzen Leben durchgemacht. Also privat sehr, sehr viel passiert, sehr viel schmerzhafte Erfahrungen und mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ich bin komplett umgezogen und habe wirklich mein altes Leben komplett aufgegeben sozusagen. Es hat einige Monate gedauert, bis ich mich neu sortieren konnte und auch so langsam wieder den Weg zu mir zurückgefunden habe. Also es klingt zwar kitschig, aber ich habe halt über die letzten Jahre auch immer das Gefühl gehabt, auch wenn irgendwie meine Präsenz immer weniger wurde, da ist noch viel mehr in mir drinnen. Also das war es noch nicht. Ich habe so das Gefühl, da wartet noch irgendwas auf mich. Und das hat überhaupt nicht zu meiner Realität gepasst zu der Zeit. Und jetzt, wo ich wieder das Gefühl habe, dass ich mehr ich selber bin und überhaupt die Energie und die Kraft habe, da wieder was reinzustecken, will ich das auf jeden Fall auch versuchen und dem nachgehen. Weil ich finde, dieses Gefühl, das hatte ich zum Beispiel am Anfang auch, als ich mit YouTube angefangen habe. Und ich wusste da irgendwie, das ist was für mich, da wartet was auf mich. Und dasselbe Gefühl habe ich jetzt auch, dass da noch was Größeres ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, wieder anzufangen. Ich bin immer noch dabei, das aufzubauen, also da meine Abläufe und Routinen zu finden, damit dann auch wirklich regelmäßig was kommt. Das geht halt leider nicht von einem Tag auf den anderen.
Ja, das ist klar.
Ja, aber ich habe es mir auch ein bisschen abgewöhnt, mir so viel Druck zu machen und mir dann zu denken, oh, ich muss 10 Videos vorproduziert haben und erst dann kann ich zurückkommen. Sondern ich habe mich jetzt einfach mal auf Instagram gemeldet und habe jetzt mal meine Sachen geplant und lasse mir da Zeit und will nicht mehr so mit Druck an die Sache rangehen.
Und wie würdest du sagen, hast du das gelernt, diesen Druck ein bisschen rauszunehmen? Weil ich finde das wahnsinnig schwierig. Also ich kann mich extrem identifizieren mit dem, was du erzählt hast. Aber ich muss sagen, ich habe auch wahnsinnig hohe Ansprüche an mich selbst. Und ich glaube, es gibt vielen anderen Selbstständigen oder auch Creatives da draußen genauso, dass man selber so einen Druck, also dass man sich so einen Druck selber macht. Der kommt gar nicht von außen, sondern oft aus einem selbst raus quasi. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps?
Also, ich weiß nicht so ganz, ob das jetzt den Leuten gefallen wird, aber was mir extrem geholfen hat, den Druck rauszunehmen, ist, dass ich das nicht mehr als meinen Hauptberuf machen möchte. Also, ja, eventuell, wenn sich das einfach vom Finanziellen her in die Richtung verschiebt, dann kann man das so nennen, aber ich will nie wieder nur noch das ganz alleine machen. Und ich finde, vor allem bei kreativen Berufen ist das einfach so eine Falle. Ich kenne so viele Leute, denen es so geht, die einfach ihre kreative Leidenschaft zum Beruf machen. Und da bleiben die meisten Leute dann hängen, weil es dann nicht mehr ein Hobby ist, wofür man brennt und wo man seine Kreativität freien Lauf lassen kann, sondern man ist da irgendwie abhängig von Aufträgen, von den Honoraren, wann zahlen die Kunden, auch gewissermaßen von Reichweite. Also heutzutage funktioniert ja kaum irgendwas mehr ohne Social Media.
Ja, auf jeden Fall.
Und das war für mich einfach, ja, glaube ich, so der Schlüsselpunkt, dass ich das nicht mehr als einzige Einnahmequelle sozusagen machen möchte, sondern eher, dass ich von meinen anderen Standbeinen leben kann und das als Hobby wieder ansehe. Und ich glaube, dass das auch vor allem, wenn man vor der Kamera ist, ist natürlich nochmal was anderes, wie man dahinter ist.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man das auch ausstrahlt, dass man das gerne macht und aus Leidenschaft raus. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und habe ich auch zum Beispiel Freundinnen geraten, die eben auch selbstständig sind, die auch ein bisschen diese Problematik haben, dass sie sich vielleicht einfach einen geringfügigen Job dazu holen. Also einen 10-Stunden-Job die Woche, dass man wenigstens dieses fixe Einkommen von 500 Euro im Monat hat, dass man da ein bisschen beruhigt ist. Weil ich glaube, eins der größten Bedürfnisse, die erstmal gedeckt werden müssen. Also ich sehe so ein bisschen als Pyramide und oben ist diese kreative Freiheit und alles, ist auf jeden Fall Sicherheit und finanzielle Sicherheit. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann man nicht kreativ sein. Ja. Also wenn man da unter sozusagen im Survival-Mode ist, dann wie soll man da Freude an Dingen haben? Man kann nicht vorspielen, ah, toll, jetzt habe ich ein Fotoshooting, aber ich kann mir morgen vielleicht meine Miete nicht mehr leisten. Ja. Also das passt leider nicht zusammen und das macht das Ganze, glaube ich, so schwierig, dass das zusammenspielt.
Ja. Also ich kenne das für mich selbst, ich bin ja auch Vollzeit selbstständig und manchmal, also ich musste mich schon so oft ärgern, weil ich dann einen Job hatte, wo ich irgendwie Preise verhandelt habe und dann habe ich den Job halt quasi trotzdem gemacht, weil ich ja darauf angewiesen bin, aber ich dachte mir so, hey, eigentlich verkaufe ich mich gerade hardcore unter meinem Wert und das kann es doch nicht sein. Also, und ich habe schon zum Teil das Gefühl, also ich liebe meinen Job, aber ich habe schon das Gefühl, dass als es halt nur ein Hobby war, habe ich irgendwie ein bisschen anders dafür gebrannt. Also jetzt ist es mein Job und ich liebe meinen Job und ich liebe halt das Rundherum. Aber früher hat es mir halt irgendwie auf einem anderen Level Spaß gemacht.
Ja.
Also
ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es war dieses, man kann es nicht abwarten, sich hinzusetzen und zum Beispiel Bilder zu bearbeiten.
Ja.
Ja.
Und jetzt ist es halt ein Teil von meinem Job und das Bearbeiten macht mir ehrlicherweise mittlerweile nicht mehr so viel Freude. Das Shooten macht mir total viel Spaß und ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Meine Kundinnen sind auch super wertschätzend, mit denen ich im Alltag zu tun habe. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie für B2B-Content quasi Preise zu verhandeln, 99% der Zeit muss ich mich einfach ärgern. Weil ich das Gefühl habe, der Wert und mein persönlicher Wert ist auch Teil von dem, was ich mache. Weil es ist ja, als Creative gibst du einen Teil von dir quasi mit, wenn du eben zum Beispiel ein Video filmst, wenn du, sagen wir, ein Bild malst, wenn du eben illustrierst und so weiter. Und ich glaube, dass es eben auch wahnsinnig schwierig ist. Also deswegen verstehe ich das auch total, wenn du sagst, so, du hast dich durch diese Zahlen irgendwie schon so identifiziert. Weil eine Firma sieht dich halt irgendwie dann auch so. Also das ist voll der schmale Grat auch.
Ja.
Und ich finde, jetzt wo du wieder zurück bist, also ich verfolge auch deine Stories, ich lieb's. Ich finde, man merkt richtig, dass du so Spaß dran hast und dich da irgendwie voll damit spielst, weil du ja auch so irgendwie mit eigenen Schriften irgendwie die Texte auf deine Stories gibst und so. Das heißt, wenn man deine Stories schaut und man schaut nicht aufs Profilbild und man sieht dich als Person gerade nicht, dann weiß man trotzdem so, hey, es ist deine Story und irgendwie finde ich, kommt das richtig rüber, dass du gerade einfach Bock drauf hast und das machst.
Und das ist voll schön zu hören, weil es ist wirklich mittlerweile so, dass ich die Storys einfach nur so poste. Es ist mir egal, ob das jetzt zum Beispiel früher zu meinen guten Zeiten haben meine Storys 18.000 Leute geschaut. Jetzt schauen sie nur noch, weiß nicht, ein Drittel davon. Und es ist okay. Ich denke mir, wenn ich jetzt anfange, meine neuen Sachen durchzuziehen, da werden noch viele neue Leute dazu kommen. Und die Zahlen werden wieder steigen. Und mittlerweile, also das muss man sich mal denken, dass ich mich damals schlecht gefühlt habe, weil meine Stories, weiß nicht, 7.000 oder unter der 10K-Grenze waren oder sowas. Das ist, klingt für manche Leute, glaube ich, so abstrus. Und vor allem auch durch meine Agenturarbeit, da habe ich nämlich Ende Dezember meine erste Influencer-Relations-Kampagne umgesetzt, also für ein Unternehmen. Das heißt, ich habe die andere Seite besetzt. Und da habe ich natürlich auch verschiedene Influencer angefragt. Und ich fand es extrem spannend. Also dieser Einblick von der anderen Seite. Und das hat mir auch irgendwie geholfen, mich überhaupt nicht mehr schlecht zu fühlen für meine Zahlen oder den Preis, den ich verlange, weil ich einfach, das ist in jede Richtung so extrem ausgeschlagen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich mich jetzt vergleiche mit Person XY, zum Beispiel, meine Zahlen sind höher und ich verlange auch ein bisschen mehr, ist gerechtfertigt. Und dann gibt es jemanden, dessen Zahlen sind viel, viel weniger und verlangt mehr als ich zum Beispiel. Ja. Also das war super interessant zu sehen und haben auch so ein bisschen wieder diese Selbstsicherheit gegeben, was ein bisschen eingebrochen ist durch diese ganze Verhandlung mit Firmen. Und ich bin aber auch rückblickend so froh, dass ich auf so viele Sachen nicht eingegangen bin, die einfach unter meinem Wert waren. Also ich bin echt großer Vertreter davon, dass man einfach vielleicht weniger Kunden hat, aber dafür wirklich hochpreisigere Kunden, die wirklich ja, dir vertrauen, den Wert deiner Arbeit sehen und dich auch schätzen, anstatt lauter Kleine, die vielleicht einmal kurz da sind, um deine Reichweite mitzunehmen und dann wieder zum Nächsten gehen und die vielleicht im Nachhinein noch sagen, sie sind nicht zufrieden, es war nicht genug Conversion. Also das ist für mich auf jeden Fall, steht ganz oben, und dann machen Kooperationen noch viel mehr Spaß, weil du halt das Gefühl hast, die Firma schätzt deine Arbeit wert. Natürlich setzt man sich dann viel lieber hin und überlegt sich ein cooles Konzept dafür, anstatt wenn du weißt, ja, die zahlen mir jetzt nur 50 Euro für ein ganzes Video.
Ja.
Ja, also das ist auch wirklich, deswegen auch an jede Firma kann ich auch nur empfehlen, faire Bezahlung, dann kommt, ist der Outcome auch viel besser. Also ich verstehe es, wenn man bestimmte, ja, Zahlen hitten möchte, aber das so funktioniert Influencer-Marketing nicht.
Ja, ich glaube, das kann man auch generell ummünzen auf die ganze Kreativbranche. Also so funktioniert auch die Kreativbranche nicht. Du kannst nicht nur auf Zahlen achten, du musst auch beachten, dass du die Person dahinter hast und die Person sich wirklich versucht, also die Person gibt ihr Bestes und überlegt sich ein cooles Konzept, und dann ist es auch schön, einfach mal ein Feedback zu bekommen und nicht nur, okay, danke, sondern ein, hey, das und das hat uns gut gefallen, lass uns das gerne nochmal in die Richtung probieren und so weiter.
Genau, ja.
Also, ich weiß, hast du vielleicht noch ein Learning für uns, das vielleicht so dein größtes Learning war für dich als Person oder auch für, wie du jetzt vielleicht deine Unternehmen führst, also deine Agentur, dein Label und auch wie du vielleicht jetzt auf Social Media auftrittst?
Ja, also ich würde sagen, ich habe es eh vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass ich glaube, das größte Learning war wirklich, dass man nicht alles bis zum Ende durchziehen muss, alles, was man angefangen hat, egal wie viel Arbeit, Geld, Herzblut man in eine Sache reingesteckt hat. Es ist okay, Dinge zu beenden oder eine Pause zu machen, und es eröffnen sich auch immer wieder neue Wege und neue Türen. Also ich hätte zum Beispiel vor 3 Jahren nicht gedacht, dass ich irgendwann eine Social-Media-Agentur haben werde, die Full-Service provided, von Content-Creation über digitales Marketing und Meta-Ads. Also das war so fern, und ich finde es deswegen auch umso wichtiger, ab und zu mal einen Schlussstrich zu ziehen, um sich überhaupt neu orientieren zu können und sozusagen aus der Vogelperspektive mal auf die Dinge zu schauen. Und dadurch entwickelt man sich auch einfach weiter. Also ich hatte lange das Gefühl, dass ich mich nicht wirklich weiterentwickelt habe und eher dem von früher nachgehangen bin, den Zahlen, den Erfolg oder wie es früher war, fand ich immer besser. Und deswegen ist das, glaube ich, mein größtes Learning aus der ganzen Zeit. Also ich habe tatsächlich zu diesem Thema, ein Jahr kein Social Media, jetzt auch ein YouTube-Video gedreht, was ich bald hochladen werde.
Ja, das verlinken wir dann auf jeden Fall.
Sehr gerne, wenn es dann schon online ist. Ich glaube, der Podcast geht schon früher online.
Sonst verlinken wir es im Nachhinein, kein Problem.
Ja, also das war, glaube ich, das Größte. Und in dem Video zähle ich dann zum Beispiel lauter Pros und Cons auf. Was sind da ein bisschen mehr Punkte als jetzt, ja.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für die Einblicke auch in deine Branche und deine Unternehmen. Es sind ja mehr als eins.
Sehr gerne.
Und auch vielen Dank für das schöne Gespräch.
Dankeschön, ebenfalls. Das kann ich nur zurückgeben.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Greatest to Talk. Wie immer findet ihr alle Links und Infos zu dieser Folge in den Shownotes. Wir stecken immer super viel Liebe in unseren Podcast und würden uns total über euer Feedback in Form von einer Bewertung freuen. Wir hören uns bald bei einer neuen Folge von Creatives Who Talk.